Wir reden über Irrlehren. Was sind die größten Irrlehren unserer Zeit? Wie erkennst du sie und was steckt eigentlich dahinter? Stell dir mal folgende Situation vor. Ich habe einen kleinen Bruder, der ist 2 Köpfe größer als ich und er hat in den letzten Jahren in mittelgroßen Krankenhäusern in der Notfallmedizin gearbeitet. Er hat in den letzten Jahren mehr gesehen, als sich viele von uns vorstellen können. Er hat Drogenmissbrauch gesehen, Krankheiten, Unfälle, Gewalttaten und wieder Drogen. Manchmal konnte er dazu beitragen, dass das Leben von einem Patienten gerettet wird und manchmal kam jede Hilfe zu spät. Manchmal hat er auch nicht nur mit den Patienten selbst zu tun, sondern auch mit den Angehörigen. Stell dir folgende Situation vor. Mein Bruder kommt nach einem Wiederbelebungsversuch aus dem Zimmer heraus. Draußen stehen die bangenden Angehörigen vom Patienten. Es ist höchste Anspannung und die Angehörigen fragen, und hat er überlebt? Hat er einen Puls? Und mein Bruder antwortet, das kann man so nicht sagen. Hä? Wie bitte? Dann sagt mein Bruder, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Junge, hat er einen Puls oder nicht? Ja, vielleicht hat er einen Puls für dich, aber keinen für mich. Wer will das schon sagen? Ja, du merkst, es wird albern. Wir modernen Menschen, wir können in unserem Leben mit viel Ungewissheiten umgehen. Aber bei manchen Dingen, da braucht es Klarheit. Und zwar bei den Dingen, wo es um Leben und Tod geht. Da sind Antworten einfach nutzlos, solange die nicht klar sind. Jesus ist klar. Jesus sagt, folge mir nach. Und wir Christen, wir sind diese Nachfolger von Jesus. Was Jesus sagt, ist für uns gültig und ist für uns bindend. Das heißt, wenn jetzt jemand ankommt und sagt, oh, was der Jesus erzählt, das ist für mich nicht gültig, ist für mich nicht bindend, ist ein freies Land, aber dann bist du irgendwann kein Christ mehr. Das heißt, für uns ist ganz wichtig herauszufinden, was sagt Jesus? Wo kriegen wir das her? Wo gibt es diese Infos? Kannst du überall nachschauen, Enzyklopädie Britannica, was atheistische Historiker auch sagen, die verlässlichsten und umfangreichsten Infos zu Jesus findest du in den 4 Evangelien in deiner Bibel. Diese 4 Evangelien, ja, die haben 3.797 Verse und in 1.957 davon spricht Jesus persönlich. Ja? Jetzt die Frage, worüber spricht er denn? Pass auf, das zweithäufigste Thema, über das Jesus spricht, ist, was nach dem Tod passiert, was in der kommenden Endzeit passiert und dass du und ich unsere Sünden loswerden müssen, bevor wir gerichtet werden. Er sagt, das gilt für jeden Menschen. Und deshalb gibt er dir und mir den Auftrag, dass wir jedem Menschen davon erzählen. Unseren Familien, unseren Freunden, unseren Nachbarn, auch die wir nicht so nett finden, unseren Kollegen, in der Einkaufspassage, wenn es sein muss, in Altenheimen, in Krankenhäusern, Ausbildungsstätten und hier in sozialen Medien auf deinem Bildschirm. Dass wir allen Menschen erzählen, so und so könnt ihr durch Jesus gerettet werden, wenn ihr es nur zulasst. Und dieses Weitererzählen, das wollen wir auch wirklich konkret machen. Den Menschen zuliebe und weil wir dafür nicht unendlich Zeit haben. Soweit erstmal die Offensive wie beim Fußball, das ist jetzt unser Angriffsspiel gewesen. Es gibt aber auch was anderes, nämlich die Defensive, unser Verteidigungsspiel. Also etwas, wo wir auf der Hut sein müssen. Im Neuen Testament ist die Rede davon, es gibt etwas, das steht im griechischen Text, das sind Pseudodidaskaloi. Auf Deutsch wörtlich übersetzt falsche Lehrer, Lehrer der Lüge. In einigen Bibelstellen steht auch falscher Prophet übersetzt. In deiner Bibel steht wahrscheinlich sogar der Begriff Irrlehrer. Irrlehrer. Was ist ein Irrlehrer? Vereinfacht gesagt heißt das, jemand bringt Menschen von Gott weg, aber er sieht währenddessen noch so aus, als würde er sie zu Gott bringen. Ich wiederhole nochmal, er sieht so aus, als würde er Menschen zu Gott bringen, aber bringt sie in Wahrheit von Gott weg. Zurück zu meinem Bruder. Stell dir vor, mein Bruder macht etwas mit einem Patienten. Das sieht so aus, als ob das irgendetwas Medizinisches tut, das das Leben des Patienten rettet. Aber in Wahrheit tut es nichts oder verkürzt es das sogar. Das ist kein Spaß. Und das ist so wichtig. Direkt am Anfang vom Neuen Testament, direkt am Anfang, spricht Jesus davon. Er spricht nämlich von den Geschädigten und von den Opfern von Irrlehren. Da heißt es in Matthäus 7, sagt Jesus, nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden ins Himmelreich kommen. Also mal anders gesprochen, nicht alle, die christlich aussehen, nicht alle, die christlich quatschen können, nicht alle, die in irgendwelchen christlichen Gebäuden sind, nicht alle von denen werden ins Himmelreich kommen. Du, das ist echt dramatisch. Das ist wirklich dramatisch. Warum? Weil in Römer 10, da heißt es, dass Leute, die in Gottes neue Welt hineinkommen werden, die werden ja auch Herr sagen. Was heißt das jetzt für uns? Das heißt, viele Leute reden christlich und schauen von der Ferne christlich aus. Und Jesus sagt uns, das hat erstmal nicht viel zu bedeuten. Warum? Weil es gibt Menschen, die sehen auf den ersten Blick so aus, als ob sie Gott vielleicht nahe sind, aber tatsächlich sind sie weit von ihnen entfernt. Eine von vielen Ursachen dafür ist, eine Ursache, um die geht es hier, sie wurden von falschen Lehrern, von Irrlehrern geleitet. Und sie werden von Irrlehrern geleitet. Jetzt denkst du vielleicht, das ist ja verheerend. Wie kann ich denn jetzt solche Irrlehrer vermeiden? Gute Frage. Wir wissen aus dem Neuen Testament, es gibt wirklich Irrlehrer. Die gibt es tatsächlich. Auch heute, auch in unserem Land. Und ich werde keine Namen nennen, keine Sorge, aber du kennst einige von ihnen. Die Sache ist nur folgende. Dieses Wort Irrlehrer, sprachwissenschaftlich ist das eine Fremdbezeichnung. Das heißt für uns im Klartext, es gibt wirklich Irrlehrer, aber kein Irrlehrer bezeichnet sich selbst als Irrlehrer. Ja? Keiner wird zu dir kommen und sagen, gestatten, mein Name ist so und so, ich bin Irrlehrer, lass mich dich in die Verdammnis führen, während du meinen Privatjet bezahlst oder so. Ja? Sondern denk mal zurück an die Notaufnahme. Sie werden ja nicht kommen und sagen, übrigens, ich bin ein falscher 50er, lass mich bloß nicht in die Nähe von Patienten. Das machen sie nicht, sondern sie haben die gleiche Sanitäterkleidung an wie echte Sanitäter. Sie haben den gleichen Arztkittel an wie echte Ärzte. Und vielleicht haben sie sogar irgendwann einmal im Medizinstudium gesessen. Jetzt denkst du vielleicht, naja, okay, aber woran erkenne ich dann den Unterschied? Kurz gesagt, ist ganz einfach, an der Behandlung und was danach mit dem Patienten passiert. Rettet die Behandlung das Leben eines Patienten wirklich oder im schlimmsten Fall verkürzt sie es sogar? Lass uns kurz darüber nachdenken, was das bedeutet. Jetzt denkst du vielleicht, okay, ich verstehe das. Wenn die Behandlungsmethode das Gegenteil von dem tut, was sie tun sollte, wenn sie keine Leben retten, obwohl sie es leben sollten, dann wird es ja Zeit, dass wir uns den Arzt mal genauer anschauen. Egal, was für einen Kittel oder Titel er trägt, egal wie er auftritt, verstanden. Aber jetzt denkst du vielleicht, warte mal, nach der Behandlung, ist das dann nicht schon zu spät? Ist der Patient dann nicht im schlimmsten Fall schon tot? Ertappt. Stimmt. Wir haben Glück. Das Neue Testament spricht viel über dieses Phänomen von Irrlehrern. Warum ist das so? Naja, weil Gott möchte, dass du darüber Bescheid weißt. Deswegen hat er uns im Neuen Testament eine starke Hilfestellung gegeben. Er gibt uns eine Reihe von Merkmalen. Das sind 8 Stück. Diese 8 einfachen und anschaulichen Merkmale, die helfen dir. Damit kannst du frühzeitig erkennen, ob jemand vielleicht in Richtung Irrlehrer gehen könnte. Egal, was er von sich selbst behauptet, egal auch wie gescheit und mit welcher Rhetorik und wie autoritär jemand daherkommt, egal welche Titel er hat oder wie viele Podcast-Zuhörer oder YouTube-Klicks, all das hat vor Gott nichts zu sagen, nicht die Bohne. Bevor wir uns jetzt die Kriterien angucken, lass mich einfach ein freundliches Wort der Warnung aussprechen. Das eine ist, lass uns bitte die Kirche im Dorf lassen. Irrlehrer ist ein großes Wort. Das sollte uns nicht leichtfertig über die Lippen kommen. Das sage ich ganz selbstkritisch. Ja? Wir wollen nicht leichtfertig jemanden einen Irrlehrer nennen. Hier ist die Rede von Lehrern. Ja? Es gibt einen großen Unterschied zwischen Irrlehrern, die, Jesus sagt, sind reißende Wölfe. Es sind also Wölfe im Schafspelz, Wölfe, die sich selbst verkleiden als ein Schaf. Es gibt einen großen Unterschied zwischen diesen Wölfen im Schafspelz und einem verwirrten Schaf. Der Unterschied ist der Einfluss. Ja? Wenn jemand auf einer Kanzel steht, wenn jemand über eine Kamera, über ein Mikrofon, über Bildschirme zehntausende Menschen erreicht, wenn jemand in einer Autoritätsperson ist, das ist ein Unterschied. Ja? Wenn jemand in einem Hauskreis ist und fragt, naja, wo steht denn das mit dem stellvertretenden Sühnetod und so weiter, kein Problem, ganz entspannt. Dann gehen wir zusammen die Bibel durch, zeigen das. Wenn jemand frisch bekehrt ist, jetzt Fragen hat, wo steht das mit der Trinitätslehre, alles gut, gar kein Problem. Aber wenn jemand sich auf eine Kanzel stellt, ein Mikrofon in die Hand nimmt und zu zehntausenden Leuten spricht und sagt, das kann Irrlehre sein. Du merkst also, der Unterschied ist das, was für ein Vorschussvertrauen bringen die Leute dir entgegen. Weißt du, einfaches Beispiel, wenn ich, Markus, wenn ich in ziviler Kleidung, in einem Pullover und einer Jeans durch ein Krankenhaus spaziere, das schert niemanden. Ist völlig egal. Aber sobald ich mir einen Kittel umziehe, ein Stethoskop umhänge und eine Schar von Sanitätern hinter mir steht und ich noch anfange, in irgendeinen OP-Saal reinzugehen und Befehle zu erteilen, das ist eine ganz andere Geschichte. Da mache ich mich strafbar. Warum mache ich das? Weil Menschen mir jetzt einen Einfluss zugestehen. Und da muss ich wachsam sein. Deshalb, und das ist das andere, wir dürfen da auch nicht naiv sein. Wir dürfen uns nicht von Äußerlichkeiten täuschen lassen. Ich sage es nochmal, ob jemand auf einer Kanzel oder einer Bühne steht, ob er einen Doktortitel hat oder ein Podcast-Following, davon wollen wir uns nicht einlullen lassen. Wir sind nicht bei des Kaisers neue Kleider. Sondern nicht der Sprecher ist entscheidend, sondern das Gesagte. Ich wiederhole es nochmal. Nicht der Sprecher ist entscheidend, sondern das Gesagte. Ja? Und wir alle müssen uns für die Wahrheit verantworten. Und deswegen heißt es in der Bibel immer wieder, Lehrer werden härter gerichtet. Schreibt Paulus ausgerechnet an den ersten Brief in die Gemeinde in Thessaloniki. Das ist ein Brief, der ist geschrieben an Menschen, die sind frisch bekehrt, die sind gerade frisch im Glauben, die sind frisch mit Jesus unterwegs. Schreibt er ihn also als eine der ersten und grundlegenden Sachen, die er ihnen mitgeben will für ihr langes Glaubensleben, sagt er, prüft alles und behaltet das Gute. So, behaltet das Gute, den Teil kennen wir ja, aber prüft auch. Prüfen wir wirklich? Also, 8 Merkmale für Irrlehren und am Ende zeige ich dir, was die 4 vielleicht größten Irrlehren unserer Zeit sind und welche Ursache dahinter liegt. Wir fangen mal bei dem offensichtlichsten, dem einfachsten an und gehen dann immer tiefer auf die Sachen, die vielleicht nicht so ganz so offensichtlich sind. Merkmal Nummer 1. Ein Irrlehrer lehrt Falsches über das Evangelium und über die Rettung. Würde dich jetzt wahrscheinlich nicht überraschen. Dazu heißt es im 2. Petrusbrief, Irrlehrer verleugnen, dass es Jesus ist, der rettet. Ich gebe dir ein ganz konkretes Beispiel, da darf man ja offen drüber sprechen. Vor ungefähr 500 Jahren hat eine große Kirche hier bei uns in Mitteleuropa behauptet, dass Sündern, die gerettet und die begnadigt sind, dass wiedergeborene Christen, dass die trotzdem nach ihrem Tod in eine Art Feuer kommen und dort angeblich schrecklich leiden würden, ein Fegefeuer. Aber wenn du der Kirche Geld geben würdest, damit könntest du dann die Qual für dich oder für deine verstorbenen Angehörigen verkürzen. Der sogenannte Ablasshandel. Der Fairness halber, diesen Ablasshandel verwirft die römisch-katholische Kirche heute selbst, das der Vollständigkeit halber. Dennoch, was damals den Leuten kommuniziert wurde, das war größte Irrlehre, weil sie gesagt haben, Jesus rettet nicht oder zumindest nicht vollständig oder zumindest nicht genug. Du brauchst noch etwas anderes. Die heutigen Varianten davon, die klingen etwas harmlos, aber sind die das wirklich? Heutige Varianten, Sätze, die du vielleicht auch schon mal gehört hast, sind sowas wie, jeder Mensch kann in den Wald gehen und Gott begegnen. Dazu muss ich nicht christlich sein. Naja, wer sagt dir denn, dass du dem lebendigen, christlichen Gott begegnest und nicht einer Einbildung deiner eigenen Gedanken oder Gefühle? Wer sagt dir denn, dass du nicht Mächten begegnest, die vielleicht keine guten Absichten haben? Hat dir vielleicht auch schon mal jemand gesagt, ich kann auch in anderen Religionen das Heil finden? Das wird schwierig. Das ist laut Jesus nicht zu machen. Dann gibt es immer wieder Kirchen, die sagen, klar haben Hindus und Muslime ihren eigenen Heilsweg. Oder nein, wir dürfen Juden nicht das Evangelium verkündigen. Oder natürlich, wir sollten überhaupt nicht missionieren und evangelisieren. Wir lesen dazu im Buch Deuteronomium, Irrlehrer, falsche Propheten heißt es manchmal, fördern eine Weltanschauung, die der Bibel widerspricht. Sie fördern für uns gesprochen eine Weltanschauung, die dem Evangelium widerspricht. Und deshalb ist es so wichtig, dass du und ich das Evangelium in der Tiefe verstehen. Das Evangelium lautet in 8 Worten, Jesus starb für dich und du kannst freigesprochen sein. Ich wiederhole es nochmal, Jesus starb für dich, du kannst freigesprochen sein. Zusammenfassung also von Merkmal 1 von 8, ein Irrlehrer lehrt etwas Falsches über das Evangelium und über die Rettung. Merkmal 2 von 8, ein Irrlehrer lehrt falsche Dinge über Jesus. Ja? Ich sage jetzt etwas, was man wahrscheinlich nicht tun sollte. Falls du dir von diesem Input hier, von diesem kurzen Vortrag, von dieser Predigt, wenn du so willst, nur 2 Dinge merkst, ja, dann folgendes. Erstens, achte darauf, was Leute über die Rettung sagen, wie ich in den Himmel kommen kann. Und zweitens, achte darauf, was Leute über Jesus sagen. Ja. Was sagen Leute, wie du beim jüngsten Gericht oder vor dem jüngsten Gericht gerettet werden kannst? Was sagen Leute, wie du nicht gerettet werden kannst? Kannst du die Frage auch umdrehen. Was sagen sie, wer Jesus ist? Was sagen sie, wer Jesus nicht ist? So heißt es zum Beispiel im Neuen Testament, Irrlehrer sagen Dinge über Jesus, die dann mit dem Neuen Testament, mit dem Wort Gottes nicht vereinbar sind. Zum Beispiel, wer sagt, Jesus wäre nicht von Gott oder einfach ein Prophet oder ein Menschenbruder oder irgendein Wanderprediger, der zur falschen Zeit am falschen Ort war und durch einen Justizirrtum hingerichtet wurde, das ist nicht vereinbar mit dem, was wir im Neuen Testament finden. Dazu heißt es im 2. Johannesbrief, ich zitiere mal, viele Betrüger, um die geht's, sind in die Welt gekommen. Sie glauben nicht, dass Jesus Christus wirklich in menschlicher Gestalt auf die Erde kam. Wer so denkt, ist ein Verführer. Ein bekannter Universitätstheologe, der sagte, ja, mit einer Christusgestalt, mit einer Christusfigur geht alles, aber die muss ja nicht an den historischen Jesus gebunden sein. Sowas. Ja. Oder ein anderer bekannter Theologe, der so etwas sagte wie, ja, Gott ist nicht körperlich als Mensch gekommen. Wenn also Leute sagen, Gott ist nicht körperlich als Mensch gekommen oder damit sagen, Jesus wird nicht körperlich wiederkommen. Das ist ein Problem. Deswegen schau, was sagen Leute auch über dieses, ich weiß, es ist ein heikles Thema, aber was sagen Leute über das Thema Endzeit? Was sagen sie positiv darüber und was sagen sie negativ darüber? Was sagen sie auch, was nicht passieren wird? Zusammenfassung, Irrlehrer lehren Falsches über Jesus. Drittens, Irrlehrer lehren Dinge, die dem Neuen Testament widersprechen. Dazu haben wir in der Bibel folgende Anhaltspunkte. Ja? Ein Irrlehrer ist jemand, der etwas anderes über die Weisungen vom biblischen Gott drüber stellt. Also nochmal zusammengefasst, ein Irrlehrer stellt andere Dinge über die Weisungen vom biblischen Gott drüber. Was könnten das sein? Das könnten zum Beispiel nicht biblische Texte sein, wie ein Buch Mormon. Das könnten andere Lehren sein, von Traditionen zum Beispiel, die dem Neuen Testament widersprechen. Das könnten auch Eingebungen sein, die Leute bekommen haben. Das kann aber auch die Gesellschaft und der Zeitgeist sein. Und das können, das müssen wir auch ehrlich aussprechen, manchmal auch unsere eigenen Gefühle sein, die uns in die Irre leiten können. Ich will damit gar nicht gegen Gefühle grundsätzlich reden, gehen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber wir müssen differenziert umgehen mit unseren Gefühlen. Oder es kann auch sein, wie Jesus das sagt, ein Irrlehrer ist jemand, der aus einer falschen Autorität heraus lehrt. Ja, sagt Jesus dazu, Zeichen, Wunder, Spektakel und ähnliches, das allein reicht nicht, sondern wir wollen alles an Jesus und dem Neuen Testament prüfen. Deshalb wieder mein Appell an dich, lass dich nicht einlullen, prüf alles, behalte das Gute, prüf es anhand des Neuen Testaments. Dazu heißt es im 2. Johannesbrief, keiner, der über das hinausgeht, darum geht es ja, keiner, der über das hinausgeht, was Christus uns gelehrt hat, wird am Ende Gemeinschaft mit Gott haben. Das wollen wir ja. Sondern dann heißt es weiter, nur wer bei dieser Lehre bleibt, der bleibt auch mit dem Vater und mit dem Sohn verbunden. Deswegen ganz selbstkritisch wieder die Frage an dich und mich, lassen wir Jesus das letzte Wort in unserem Leben? Deshalb gibt es in der Bibel mehrfach die ganz scharfe Warnung, wir wollen der Bibel nichts hinzufügen, das kriegen die meisten von uns noch irgendwie hin, wir wollen nicht ein drittes Testament oder sowas schreiben, das ist uns irgendwie noch klar, aber wir wollen auch nichts wegnehmen. Wir wollen nichts wegnehmen. Ja? Und das haben wir häufig nicht genug auf dem Schirm. Irrlehre ist damals wie heute auch dort, wo ich entscheidende Dinge weglasse. Und eine persönliche, selbstkritische Anmerkung, das ist genau das, was damals mit mir persönlich in der liberalen Theologie passiert ist. Ich, als ich damals vor 10 Jahren liberaler Theologe war, ich habe damals, ich war nicht der Einzige, aber ich habe es auch gemacht und da will ich jetzt auch nicht drum herum reden, ich habe eine Sache nach der anderen aus der Bibel rausgestrichen. Ich könnte jetzt viele einzelne Beispiele nennen, aber die Zusammenfassung unterm Strich steht, damals im Theologiestudium, in der Universitätstheologie, in der ich war, ich wollte diese frommen Formeln, das Fromme drumherum, das wollte ich irgendwie behalten, diesen frommen Rahmen. Aber ich wollte etwas anderes draus machen. Natürlich aber nur die Teile, die konform sind mit dem, was die Gesellschaft in dem Moment will. Natürlich nur die Teile, die mir nicht irgendwie aufstoßen, natürlich nur die Teile, die bei mir keine negativen Gefühle auslösen. Ich wollte aber nichts, was erfordert, dass ich mich ändere. Ja? Ein Gott wollte ich, den ich zwar Herr nenne, Lippenbekenntnis, aber der bitte nicht Herr zu sein hat, der bitte keine Ansprüche auf mein Leben stellt. Ich wollte mich als Christ führen und ich wollte meine christliche Identität jetzt nicht gleich aufgeben, habe ich dann später gemacht, aber ich wollte keineswegs einen Unterschied darstellen zu anderen Nichtchristen. Ich sage das in voller Selbstkritik zu dem, was ich auch damals gelebt und verbreitet habe. Liberale progressive Theologie, wie ich es damals gemacht habe, ist tatsächlich ein Etikettenschwindel. Ich kann da nicht drum herum reden. Ich und wir haben damals den Leuten etwas als Christentum verkauft, was den Kernaussagen vom Christentum widersprochen hat. Das ist, als ob mein Bruder ein Medikament verschreibt ohne Wirkstoff, ein Placebo. Und das kommt dabei raus. Wenn du das Christentum in seine Einzelteile zerlegst und dann aus den Einzelteilen vom Christentum eine neue Weltanschauung schaffen willst, die aber bitte keinen Anstoß erregen darf. Und das Ganze dann trotzdem Christentum nennst. Was wir damals nicht verstanden haben, ist Folgendes. Als Jesus sich umgeben hat mit Sündern, was ist da passiert? Hat Jesus sich verändert oder haben sich die Sünder verändert? Was lehrt uns das als Christen? Denk mal drüber nach. Vor allem wir damals in der liberalen Theologie, in der Universitätstheologie, wir haben damals nicht gerechnet mit einem persönlichen Gott, der eigene Charaktereigenschaften hat, die von meinen oder meinen Lieblingseigenschaften vielleicht abweichen. Ein persönlicher Gott, der wirklich aktiv werden kann und wirklich aktiv werden wird, der eingreifen wird. Und da wären wir wieder beim Thema Gericht und Endzeit. Dazu heißt es im 2. Timotheusbrief, Die Irrlehrer haben den Anschein von Frömmigkeit, sie sehen so aus, aber sie verleugnen die Kraft. Ja, die Kraft von Frömmigkeit steht im griechischen Text auch, die Kraft von Gottesfurcht. Ja, das heißt, sie gehen nicht ehrlich, nicht wirklich, nicht ernsthaft davon aus, dass Gott in der Tiefe in dein Leben eingreifen kann und dass Gott in das Weltgeschehen eingreifen wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Um Lehre anhand der Bibel zu prüfen, dafür musst du die Bibel kennen, sonst hast du ja nichts, um das abzugleichen. Du kannst das Bibelstudium nicht abwälzen auf deinen Pastor, auf den Pfarrer, auf den Priester, auf irgendeinen Influencer. Geht nicht. Das ist deine Verantwortung von jedem Christ. Du musst die Bibel selbst gut kennen. Ja, du musst die so gut kennen, dass du erkennst, sobald jemand etwas sagt, was der Bibel widerspricht. Also, zusammenfassend, ein Irrlehrer lehrt Dinge, die dem Neuen Testament widersprechen. Merkmal Nummer 4 von 8. Ein Irrlehrer lehrt aus falscher Motivation. Dazu heißt es im Judasbrief, das ist ganz interessant, da heißt es, die Irrlehrer, sie haben denselben Weg eingeschlagen wie Kain, von Kain und Abel. Also vereinfacht gesagt, den Weg der Halbherzigkeit, den Weg der Eifersucht. Ja, ich kreise um mich, ich schere mich nicht in der Tiefe um andere Menschen. Dann heißt es weiter, wie Bileam, damals aus dem 4. Buch Mose, waren sie für Geld zu allem bereit. Das erklärt sich selbst. Meine Erfahrung ist, ich habe mein ganzes Berufsleben in der Finanzbranche gearbeitet, wir sind alle käuflich. Die Frage ist häufig nur der Preis. Für manche ist es Geld, für manche ist es Erfolg, für manche ist es Ansehen, für manche ist es Anerkennung und Respekt, Annahme, Harmonie, sowas bei mir, Liebe vielleicht, Sexualität. Deshalb wollen wir kompromisslos sein, leicht gesagt, aber vor allem wollen wir sensibel sein. Was ist mein Preis? Wo bin ich käuflich? Und dann heißt es weiter in der Bibelstelle, wie Korach aus 4. Buch Mose, Rotte Korach, gehen sie zugrunde an ihrer Aufsässigkeit. Ja? Das heißt, bei der Rotte Korach gab es keine Unterordnung, in dem Fall unter Mose. Das heißt, es gab keine Unterordnung unter Dinge, die Gott schon bestätigt überliefert hat. Für uns heute ist das natürlich wieder die Bibel. Dann heißt es im 2. Petrusbrief, aus Habsucht, aus Gier werden sie durch frei erfundene Worte mit euch Geschäfte machen. Lass uns das mal kurz anschauen. Ja? Was ist das Ziel? Das Ziel ist es, Geschäfte zu machen, sich selbst zu bereichern. Das heißt, viele Irrlehrer würden nichts tun, was sie nicht in der einen oder anderen Form bereichert. Und denkt dran, es geht nicht immer nur um Geld. Die Hauptmotivation, Habsucht, Gier nach Anerkennung, Respekt, Liebe, Reichweite, was es auch ist. Und dann der Weg dahin, frei erfundene Dinge, Dinge ohne eine biblische Basis. Zusammenfassung von dem Punkt, ein Irrlehrer lehrt aus falscher Motivation. Punkt 5. Die Lehre führt zu falschen Ergebnissen. Das sagt Jesus ja immer und immer wieder, sagt er ganz am Anfang vom Neuen Testament, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und wenn die Früchte in einem Glaubensleben von jemandem oder in einer Gemeinde von jemandem, wenn die in eine Richtung wachsen, die mit den Kernbestandteilen vom neutestamentlichen Christentum nicht vereinbar sind, das ist ein Warnsignal. Zum Beispiel, wenn Jesus nicht das letzte Wort hat, zum Beispiel, wenn Dinge, die Jesus klipp und klar Sünden nennt, wenn das für sie angeblich kein Problem wäre. Thema Sexualethik muss ich hier nicht ausführen. Wenn manche Menschen behaupten, man kann als Christ ruhig weiter sündigen, wäre gar kein Problem. Jesus sagt an mindestens 2 verschiedenen Stellen, sündige nicht mehr. Oder wenn manche behaupten, man müsste sein Leben nicht wirklich ändern, wenn man Christ wird. Ja, man müsste sich nicht bekehren, man kann einfach, Christentum ist sowas wie die Sahne auf dem Kuchen eines schon perfekten Lebens. Das sagt Jesus nicht. Jesus sagt, ändert euch von Grund auf. Wenn manche behaupten, dass es kein jüngstes Gericht gibt, dass irgendwie jemand gefährlich werden könnte oder dass man irgendetwas tun müsste, damit Gott einem vergibt, zusätzliche Taten, hör auf. Ja? Oder, und das ist ein Problem, oder sie haben keine Liebe. Da fasse ich mir ganz stark an die eigene Nase. Ja? Viele Christen von uns, wir haben häufig, ja, man merkt es zumindest von außen nicht, wir haben keine echte, gelebte und spürbare Liebe für Menschen, die noch verloren sind. Auch unter uns Christen. Und da müssen wir, Evangelikale, ich sage es so, wie es ist, uns häufig an die eigene Nase fassen. Ich persönlich habe noch hier viel zu lernen. Und dann, 8. Punkt, sie erzählen häufig nicht anderen von Jesus weiter. Weißt du, über das Wie wir anderen von Jesus weitererzählen, darüber können wir diskutieren, alles gut. Ich habe da eine Überzeugung, die ich auch begründen kann. Aber hier geht es erstmal darum, passiert das überhaupt? Hier geht es um das Ob. Das ist wie wenn mein Bruder Leute behandelt, aber die Behandlung, die führt nicht dazu, dass sie gesünder und stärker werden, sondern sie werden kränker, sie werden schwächer und am Ende verlieren sie ihr Leben. Dann ist das ganz gehörig die falsche Behandlung. Also Zusammenfassung von diesem 5. Oberpunkt, die Lehre, die führt dann zu falschen Ergebnissen, zu falschen Früchten. Merkmal Nummer 6 von 8, es ist ein unterschätztes Problem, nämlich das Problem der falschen Prioritätensetzung. Falsche Prioritätensetzung. In der Bibel, da gibt es Hauptthemen. Also vereinfacht gesagt, das ist alles, wo ich Klarheit über das Evangelium brauche, auch ganz egoistisch. Es gibt auch einen gesunden Egoismus, wo ich frage, wie kann ich beim jüngsten Gericht, wie kann ich vor dem jüngsten Gericht gerettet werden? Das ist Hauptthema schlechthin. Und dann gibt es Nebenthemen. Es gibt ganz viele Nebenthemen. Und falsche Prioritätensetzung, die gibt es in zwei verschiedene Richtungen. Einmal die Richtung, dass Leute Hauptthemen nehmen und die zu Nebenthemen herabstufen wollen. Wie vor kurzem ein sehr bekannter evangelischer Pfarrer, der behauptet hat, dass das stellvertretende Sühnetod Jesu Christi am Kreuz von Golgatha, das wäre, seine Worte, Bullshit, also die Ausscheidungen eines Stieres. Es gibt auch das gegenteilige Problem, und das sollten wir auch ernst nehmen, nämlich dass Leute aus einem Nebenthema, aus einer Mücke, einen Elefanten machen. Es gibt zum Beispiel eine Gemeinde, ich nenne keine Namen, die haben es in ihrer Lehre ganz zentral, dass auf keinen Fall ein Ehemann und eine Ehefrau miteinander tanzen dürfen. Wirklich tanzen zu Musik. Und das ist in dieser Gemeinde ein zentraler Punkt. Es tut mir leid. Dafür gibt es keinerlei biblische Grundlage, das Tanzen zwischen Ehepartnern zu verbieten. Im Gegenteil, wenn ich in die Sprüche reingucke, in die Genesis, das ganze Hohelied, da fallen mir noch andere Sachen ein. Oder dass bestimmte Kleiderordnungen angeblich das Allerwichtigste wären. Verstehe mich richtig. Es ist nicht völlig egal, wie wir rumlaufen, wie wir uns geben und was andere Menschen von uns sehen. Und ja, deine Gemeinde, die hat ein Hausrecht, die darf eine Hausordnung aufstellen. Aber solche Dinge zu einem Zeichen dazu zu machen, ob jemand ein Christ ist oder nicht, und das an der Kleidung abzulesen, das geht nicht. Ja. Dazu heißt es sogar im Neuen Testament, wo Paulus schreibt im 1. Timotheusbrief, Irrlehrer halten sich auf mit Nebenschauplätzen. Möchte mal was erzählen, diese Streitsucht unter uns Christen, das ist ein Thema. Ich bin jetzt seit ungefähr 4,5 Jahren in sozialen Medien ein bisschen unterwegs und ich muss sagen, mich hat das sehr überrascht, wie rechthaberisch und wie hysterisch und wie streitsüchtig wir Christen manchmal sind. Und das, sobald es um völlige Randthemen geht. Ich schäme mich manchmal, was wir für ein Bild für verlorene Menschen abgeben. Statt mit Leidenschaft für das Evangelium zu werben, sehen Sie, dass wir uns gegenseitig wegen irgendwelchen drittklassigen Detailfragen an die Gurgel gehen. Und bei allen Hochs und bei allen Segnungen und bei allen freudigen Sachen, die ich in den letzten Jahren miterleben durfte, ist das vielleicht die herbste Enttäuschung gewesen. Das hätte ich uns Christen so nicht zugetraut. Falsche Prioritätensetzung heißt auch, ich nehme Aussagen, die im biblischen Gesamtbefund ganz, ganz wenig stehen oder die sogar unklar sind. Ja? Und von allen 31.102 Versen der Bibel picke ich ausgerechnet diese paar unklaren Aussagen raus und mache dann auf der Grundlage eine schwerwiegende Aussage über Glaubensinhalte. Wir haben gerade über das Fegefeuer gesprochen. Ich gebe dir wieder ein konkretes Beispiel. Damals war das so, vor vielen Jahren, damals hatte ich alleine, ohne Anleitung, es war einfach nur ich für mich, sag nicht, dass es zur Nachahmung empfohlen ist, aber so war es halt, ich hatte damals für mich das Neue Testament mehrere Male durchgelesen. So, da hatte ich so ungefähr so ein Bild, aha, in welche Richtung geht's. Und dann habe ich zum ersten Mal gehört, dass es manche Menschen auch gab in der Vergangenheit, die an ein Fegefeuer glauben. Und dass dieses Fegefeuer ja extrem wichtig wäre und absolut grundlegend für den gesamten Glauben, für die gesamte Weltanschauung überhaupt zum Kern des Christentums dazugehören würde. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, wo kommt das jetzt her? Weil aus dem Neuen Testament, da kommst du da nicht hin. Im Gegenteil. Und 2, 3 unklare Verse zu nehmen, die 100 andere Dinge bedeuten können, um so etwas Zentrales zu untermauern, das reicht nicht. Unabhängig davon, du musst tierisch aufpassen, ob es dir oder mir vielleicht passiert, dass wir nicht heilsrelevante Themen so behandeln, als ob die heilsrelevant sind. Und ja, es gibt biblische Wahrheiten, die sind weniger wichtig. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil haben unsere katholischen Freunde, die haben so etwas, das nennen sie eine Hierarchie der Wahrheiten. Und wenn ich das richtig verstehe, hat Papst Franziskus die sogar bestätigt. Auch Jesus selbst sagt in Matthäus 23, er sagt im griechischen Grundtext, es gibt die Baryttera tu nomu. Ja? Das heißt, er spricht darüber, dass es im Gesetz, in der Tora, was wir das Alte Testament nennen, dass es weniger wichtige und dementsprechend auch wichtigere Angelegenheiten gibt. Das ist also gut. Wir sollten entscheiden und wir sollten unterscheiden, was ist wichtiger und was ist weniger wichtig. Umgekehrt ist das häufig ein Anzeichen von geistlich kranken und manchmal auch gesetzlichen Gemeinden, dass sie das nicht mehr unterscheiden können. Wie das Beispiel von meinem Bruder. Es war jemand, der hatte einen Motorradunfall. Was soll mein Bruder jetzt machen? Soll er ihm ein Pflaster aufs Knie kleben oder soll er den gebrochenen Arm schienen? Soll er dem Unfallopfer die Schnürsenkel binden oder soll er seine Atmung stabil halten? Weißt du, was ich meine? Zusammenfassung, falsche Prioritätensetzung. Merkmal 7 von 8. Lass uns doch mal uns selbst angucken. Wer ist denn besonders anfällig für Irrlehre? Weil es gehören ja immer zwei dazu. Dazu heißt es im 2. Timotheusbrief, es kommt eine Zeit, in der die Menschen gesunde Lehre, da steht im griechischen Text das Wort drin, das kommt von Hygieia, gesund, rein, dass sie gesunde und reine Lehre nicht mehr ertragen können. Sondern sie werden ihren eigenen Begierden folgen. Sie werden sich um Lehrer sammeln, die ihnen die Ohren kitzeln werden. Ja? Wenn du hier denkst, das hört sich ja fast sexuell an, dann denkst du richtig. Viele Irrlehren laufen ja auch darauf hinaus, dass ich sexuell machen kann, worauf immer ich Lust habe. Jedenfalls, sie suchen sich Prediger, die Dinge sagen, die ihnen gefallen. Das heißt also rein logisch, ja? Das heißt, sobald ein Prediger etwas sagt, das mir nicht gefällt, dann ist der Prediger falsch. Aber ich nicht, ja? Das ist das Gegenteil von Kritikfähigkeit. Das heißt es, unbelehrbar zu sein. Die Bibel nennt das an manchen Stellen verstockt. Verstockung. Müssen wir irgendwann mal drüber reden. Frage an uns alle. Kannst du zum Beispiel, und die Frage stelle ich mir genauso, kannst du die letzten zwei Male nennen, wo du etwas gedacht hast, wo du etwas gefühlt hast, wo du etwas gelebt hast, wo du vielleicht so geprägt oder aufgewachsen bist, aber dich dann korrigieren durftest, weil Gott in der Bibel was anderes sagt? Wenn das bei dir nicht so ist, wenn du noch nie diese Situation hattest, dann könnte es theoretisch sein, dass du ein perfektes Leben hast. Ja, dass deine Dogmatik und deine Weltanschauung astrein ist. Möglich. Wahrscheinlicher ist aber, dass du deine Bibel häufiger und intensiver lesen musst. Wie mit meinem Bruder. Es ist, als ob ich von vornherein sagen würde, ich gehe ausschließlich zu Ärzten hin, wo ich mich zu jedem Moment der Behandlung gut fühle und der Arzt nur das macht, was mir in dem Moment gefällt. Ja, nicht das, was sinnvoll ist. Entscheidend ist aber nicht, ob es sich in jedem Moment gut anfühlt, entscheidend ist, ob es richtig ist. Zusammenfassung für diesen Punkt, falsche Prioritätensetzung. Merkmal 8 von 8, der Lebenswandel. Dazu heißt es im Judasbrief, Irrlehrer missbrauchen die Gnade Gottes, um ein zügelloses Leben zu führen. Heißt es im Römerbrief, sie folgen ihrem eigenen Appetit. Und nicht nur Appetit im Sinne von Essen, sondern auch in einem weiteren Sinn. Im 2. Petrusbrief, da heißt es, mit ihrem zügellosen Lebensstil werden sie jedoch viele Anhänger finden. Das ist dann leicht. Klar, stößt ja niemand vor den Kopf. Aber ihretwegen wird der Weg der Wahrheit in Verruf geraten. Der Elefant im Raum, ja? Was lehrt jemand über Sexualität? Was lebt derjenige selbst? Lässt er wirklich Gott das letzte Wort haben? Oder denkt und lebt er Dinge, die unter den ersten Christen noch völlig inakzeptabel gewesen sind? Weißt du, es fällt mir nicht leicht, aber ich sage das ganz klar. Manche Gemeindeleiter und Lehrer in unserem Land, wenn die in Gemeinden in Nigeria, in Zentralasien oder in der Verfolgung, wenn die in diesen Gemeinden nur Mitglieder werden würden, man würde sie an der Türschwelle abweisen, weil der Lebenswandel schon als Gemeindemitglieder komplett inakzeptabel ist. Ich sage nicht, dass es richtig ist, Menschen vom Gottesdienst immer auszuschließen. Aber ich sage, diese Gleichgültigkeit gegenüber dem Lebenswandel, das ist etwas, was international die Menge der Christenheit keineswegs teilt. Die Frage ist, was ist die Haltung dahinter? Ja, schau mal in den 2. Timotheusbrief rein. Da wird gesprochen von einer Reihe von unchristlichen Gewohnheiten und Charaktereigenschaften. Da heißt es, ich zitiere mal, ist ganz interessant. Du musst wissen, steht dort, dass die Zeit vor dem Ende schlimme Phasen haben wird. Soweit ist klar. Aber jetzt gucken wir aufs Detail. Die Menschen werden selbstsüchtig sein. Kommt das bekannt vor? Sie werden geldgierig sein. Sie werden großtuerisch sein. Sie werden eingebildet sein. Sie werden Gott lästern, so eine Sachen wie O Gott oder O je, was nur die Kurzform ist vor Jesus oder O mein Gott, einfach so rausrutschen als Schimpfwort. Dann heißt es weiter, sie werden ihren Eltern nicht gehorchen, Stichwort anti-autoritäre Erziehung. Sie werden vor nichts mehr Ehrfurcht haben. Sie sind undankbar. Wusstest du, dass es nur zwei Stellen gibt im Neuen Testament, wo dieses Wort, was für undankbar steht, vorkommt? Und hier ganz klar mit Blick auf die Endzeit. Sie sind lieblos und sie sind unversöhnlich. Sie werden ihre Mitmenschen verleugnen. Und sie werden sich selbst hemmungslos ausleben. Sie sind gewalttätig, hassen das Gute. Sie sind zu jedem Verrat bereit, ist ja klar. Sie werden leichtsinnig und vom Hochmut verblendet sein. Ihr Vergnügen lieben sie mehr als Gott. Ihr Vergnügen lieben sie mehr als Gott. Also der Lebensstil. Deswegen die Frage, gibt es Leute, die bei Ihnen ganz nah dran sind an den Lehrern, die an den Pastoren, an den Gemeindeleitern ganz nah dran sind, die Ihnen reinreden dürfen, die Sie überprüfen können? Ordnen sich unsere Lehrer, auch wenn du Lehrer, wenn du Leiter bist, gibt es Menschen, Gruppen, denen du dich unterordnest. Und das meine ich genauso, wie ich das sage, auch wenn das vielleicht nicht sexy klingt. Du kannst nicht andere Leute leiten, solange du dich nicht leiten lässt. Ja, für alle von uns, die lehren. Du kannst nicht andere Leute lehren, solange du selbst unbelehrbar bist. Das fängt mit dir und mir an. Das heißt, Zusammenfassung von all diesen Punkten. Ein Irrlehrer erstens lehrt Falsches über das Evangelium und über die Rettung. Zweitens, er lehrt Falsches über Jesus. Drittens, er lehrt Dinge, die dem Neuen Testament widersprechen. Viertens, er lehrt aus einer falschen Motivation. Fünftens, die Lehre führt zu bedenklichen Früchten und zu falschen Ergebnissen, die nicht evangeliumsgemäß sind. Sechstens, falsche Prioritätensetzung. Siebtens, besonders anfällig sind die, die sagen, von der Bibel lasse ich mir gar nichts sagen. Und achtens, der Lebenswandel. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, unsere Weltanschauung, die ist wichtig. Ja? Niemand wählt eine Partei oder eine Weltanschauung, bei der er denkt, ach, die lügen wie gedrückt. Das macht keiner. Sondern wir schließen uns dem an, wo wir denken, ja, das ist wahr. Und Wahrheit, die hat Folgen. Immer. Das ist ja das Ding bei Wahrheit. Und nebenbei, das ist keine christliche Sache. Weißt du, wenn das Christentum falsch wäre und es in Wahrheit der Hinduismus oder der Islam wahr ist oder in Wahrheit Zeus oder Baal der wahre Gott wäre und wir aber Jesus anbeten, dann haben wir ein faustdickes Problem. Das ist nicht unbedingt ein christliches Ding. Aber diese Dinge, die sind nicht wahr, sondern wahr ist das, was Jesus Christus sagt. Dass es einen echten Himmel gibt und eine echte Hölle und dass die nicht leer sein wird. Dass es ein jüngstes Gericht gibt und dass du und ich beim jüngsten Gericht keine Chance haben. Warum? Wegen des Leids, wegen der Ungerechtigkeit und wegen der Unheiligkeit, die wir mit unseren Entscheidungen in die Welt gebracht haben. Das ist wahr. Und das wird bittere, bittere Konsequenzen haben. Es ist wahr, dass wir uns das selbst eingebrockt haben und es gibt Dinge in meinem Leben, da kann ich auf niemand anderen mit dem Finger zeigen. Und was auch wahr ist, dass es einen Ausweg gibt, den Gott dir anbietet, durch Jesus stellvertretenden Tod und Jesus Auferstehung. Und es ist wahr, dass die Zeit läuft. Wenn das Christentum nicht wahr wäre, sollte niemand von uns Christ sein, auch du und ich nicht. Aber wenn das Christentum wahr ist, dann sollte jeder von uns Christ sein. Du und ich und auch die Menschen in deinem Leben. Und wenn du dir keine Sorgen machst um das ewige Schicksal von anderen Menschen, dann gibt es eine Menge Menschen, die sich Sorgen machen um dein ewiges Schicksal. Mit all dem im Hinterkopf, lass uns mal zu dem kommen, was ich dir ganz am Anfang versprochen habe. Ich habe dir versprochen, dass wir uns die vier größten Irrlehren unserer Zeit anschauen und was die Ursache dahinter ist. Lass uns mal die Irrlehren anschauen. Größte Irrlehre Nummer 1, die Ablehnung der Zwei-Naturen-Lehre. Die Ablehnung der Zwei-Naturen-Lehre. Zwei-Naturen-Lehre bedeutet, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Wenn ich die ablehne, dann hat das zwei Spielarten. Entweder Spielart 1, entweder sagen dann manche, es gibt ein unsichtbares Christusbewusstsein, das in jedem von uns wohnt und mit dem angeblich auch Satanisten ins Paradies kommen, ein Satanist, dessen letzten Worte auf dem Sterbebett es sind, Gott zu verfluchen. Spielart 1. Oder Spielart 2 davon, dass manche behaupten wollen, Jesus wäre ein verwirrter Hippie gewesen, der angeblich zur falschen Zeit am falschen Ort war und von jedem einzelnen seiner Zeitgenossen, die 3,5 Jahre lang mit ihm Tag und Nacht verbracht haben, von denen komplett falsch verstanden wurde. Aber wir in der westlichen Welt, im 21. Jahrhundert, wir haben endlich herausgefunden, dass Jesus in Wahrheit ein Hippie war, ein Klimaschützer, der Erfinder der Wokeness, der Vordenker der Work-Life-Balance und was eben noch gerade in den Schlagzeilen steht. Aber bitte nur die Schlagzeilen der letzten Jahre und bitte nur die in der westlichen Welt, in unserer kleinen und schrumpfenden westlichen Minderheit. Weißt du, dass die Mehrzahl der Christen weltweit längst in Afrika und längst in Asien leben, das hat hier bitte nicht zu interessieren. Irrlehre Nummer 2. Menschen haben ein großes Problem mit Jesu Tod und mit seiner Auferstehung. Jesus Tod und Jesus Auferstehung, das sind die Grundpfeiler des Christentums, über die sich dann plötzlich manche Lehrer und manche Kirchenleiter plötzlich aufregen oder die sogar ganz buchstäblich leugnen. Dass sie sagen, nein, Jesus ist nicht stellvertretend für uns gestorben. Jesus ist überhaupt nicht stellvertretend für irgendjemand gestorben. Dass sie sagen, nein, Jesus ist nicht körperlich auferstanden. Er wird nicht körperlich wiederkommen. Er wird nicht die Lebenden und die Toten richten. Dann, dritter Punkt, das Thema Allversöhnung. Dass die Hölle angeblich leer wäre oder dass sie gar nicht existiert. Und wenn es ein jüngstes Gericht geben würde, dann wird es bestimmt tröstlich. Weißt du, Jesus redet nachweislich mehr über die Hölle als über den Himmel. Wusstest du das? Zähl es gern selbst nach. Und an 117 verschiedenen Stellen redet Jesus vom jüngsten Gericht. Frage an dich, wenn das jüngste Gericht angeblich keine Rolle spielen würde, wieso ist es Jesus dann so extrem wichtig, seine Hörer darauf vorzubereiten? Wenn es angeblich keine Hölle gäbe, wieso redet Jesus dann so viel darüber? Und wenn es angeblich keine Verdammnis gäbe und niemand in die Hölle kommen würde, wieso warnt Jesus dann 81 Mal davor? Erklär es mir. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Dann Irrlehre Nummer 4, dieses Thema von Relativismus, Pluralismus, Konstruktivismus. Es wäre jetzt ein eigenes Fass und diese Begriffe meinen auch nicht ganz dasselbe, aber es läuft häufig auf etwas Ähnliches hinaus. Leute, die an so etwas festhalten, die erkennst du häufig an Sprüchen wie, ja, alles in der Bibel ist übertragen gemeint. Oder die Bibel sagt dir was anderes als mir. Oder jeder hat seine eigene Wahrheit. Oder angeblich, es gibt keine Wahrheit. Dazu mal ganz kurzes Gedankenexperiment. Jetzt ein cooler Partytrick für dich. Ja? Wenn jemand kommen will und dir sagen will, es gibt keine Wahrheit, denk, lass uns das mal überlegen. Das heißt ja, man kann nicht etwas sagen, was wahr ist. Ohne Wahrheit kann ich nicht Wahrheit sprechen. Wenn ich aber nicht sagen kann, was wahr ist, dann kann ich ja keine wahren Aussagen formulieren. Ist dann die Aussage, es gibt keine Wahrheit an sich, ist die dann noch wahr? Wenn die nicht wahr ist, dann gibt es Wahrheit. Merkst du einfach für die nächste WG-Party. Lange Rede, kurzer Sinn. Manche Dinge sind wahr. Wie bei meinem Bruder in der Notaufnahme. Entweder der Patient hat einen Puls oder er hat keinen Puls. So auch bei Jesus. Entweder Jesus ist wirklich körperlich auferstanden oder nicht. Können wir ja drüber reden. Aber es kann nur eins von beiden sein. Und entweder das Grab war leer oder es war nicht leer. Was ist die Ursache für diese Irrlehren und andere? Was ist die Haltung dahinter? Und diese Haltung beobachte ich vor allem bei meiner Generation. Ich sage jetzt mal bei den Leuten, Generation unter 40. In anderen Generationen, da kann das anders sein. Vielleicht hat der ein oder andere unbiblische Gesetzlichkeit erlebt oder im schlimmsten Fall sogar wirklich einen geistlichen Missbrauch erlebt. Das ist was anderes. Meine Generation, der unter 40-Jährigen, besonders wenn sie christlich aufgewachsen sind, die haben häufig zwei inhaltliche Herausforderungen, habe ich in den letzten Jahren beobachtet. Herausforderung 1, häufig fällt es ihnen schwer, auf den Punkt zu bringen, worum genau geht es denn im Christentum? Und was unterscheidet das Christentum von den anderen großen Weltanschauungen? Und zweitens, noch häufiger, ganz häufig hat meine Generation wenig Ahnung von Apologetik. Da können dann sachliche Nachfragen ans Christentum kommen, zum Beispiel, warum besteht die Bibel ausgerechnet aus diesen und jenen Büchern und so weiter? Und die können viele von uns kaum beantworten. Und sobald da kritische Nachfragen kommen, dann setzt so ganz schnell so eine Überforderung ein. Was mache ich denn jetzt? Ja. Und das ist einerseits ist die Ursache dafür Unwissenheit. Unwissenheit können wir leicht beheben, das ist okay. Aber das Problem geht tiefer. Es geht nämlich um die Haltung und um die Einstellung dahinter. Und die, ich wage jetzt meine steile These, ist ganz häufig, viele von uns, wir können nicht mit negativen Emotionen umgehen. Wir können nicht negative Emotionen aushalten und stehen lassen für das, was sie sind. Wir können nicht damit umgehen, sondern wir wollen sie so schnell wie möglich bloß wegschieben, aus den Augen, aus dem Sinn. Zum Beispiel, wir können häufig nicht damit umgehen, von der Welt nicht geliebt zu sein und von der Welt nicht akzeptiert zu sein. Und wir können nicht mit Schuld umgehen, mit schlechtem Gewissen. Weißt du, wenn ich etwas wirklich falsch entscheide, das wirkliche Auswirkungen hat, und ich weiß, ich hätte es anders, ich hätte es besser machen können, das ist so ziemlich das mieseste Gefühl der Welt. Deswegen heißt es im Psalm 51, meine Sünde ist immer vor mir. Und ganz häufig meine Generation, weißt du, wir verleugnen das. Wir fliehen vor der Wahrheit. Ja? Und das ist ein Zeichen von enormer emotionaler Unreife. Wir denken häufig, was sich schlecht anfühlt, das muss falsch sein. Und etwas muss sich gut anfühlen, um richtig zu sein. Das ist total unlogisch. Das ist, als ob ich sage, ich komme aus Ostdeutschland, deswegen kann ich Karate. Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Und vor allem überleg doch mal, welche Auswirkungen das hat. Weißt du, es gibt einen sehr einflussreichen theologischen Lehrer in unserem Land, der sagt Folgendes, ich fasse das mal zusammen, der sagt, alles, wo ich keine Wärme spüre, alles, wo ich mich eng oder ängstlich fühlen könnte, das kann nicht wahr sein. Aber das Ding ist doch, seine emotionalen Reaktionen, die sind völlig subjektiv. Das kann von Person zu Person komplett unterschiedlich sein. Was den einen eng fühlen lässt, ist bei dem anderen überhaupt nicht so. Vor kurzem war ich bei einer großen Jugendkonferenz in Süddeutschland eingeladen. Da habe ich über das Thema Beziehungen sprechen dürfen. Da haben wir auch darüber gesprochen, dass Sexualität gehört zum Beispiel nur in die Ehe. Danach kamen mehrere Leute zu mir und haben gesagt, wir freuen uns, dass du das angesprochen hast, weil jetzt müssen wir uns nicht so einen Stress machen, so schnell wie möglich unsere Jungfräulichkeit zu verlieren. Die hat das gefreut. Andere würden sich eingeengt fühlen. Nur mal als Beispiel. Zum anderen, ist uns überhaupt klar, wenn wir sagen, hey, wir können nur Sachen erzählen, die niemand irgendwie schlecht fühlen lassen, ist dir damit klar, was wir für eine Zensurbehörde einführen in unsere Theologien und in unser Bibellesen? Ja, ich lese etwas in der Gefühl, ich lese etwas in der Bibel, das löst Gefühl X aus, also muss es falsch sein? Also, wie soll ich denn so noch die Bibel studieren, wenn mir ständig so eine Zensurbehörde auf dem Nacken steht? Und dahinter steckt häufig, wir denken, dass Emotionen real sind. Es sind aber nicht alle Emotionen real. Zum Beispiel, zwei oberflächliche Beispiele. Meine Frau und ich, wir haben vor kurzem eine Schnulze geguckt, so eine richtige Romanze, so richtig kitschig. Ich gestehe es, da liefen mir am Ende auch ein, zwei Tränen die Nase runter. So war's. Und dann ist es so gewesen, dass ich überlegt habe, na warte mal, warum ist denn das eigentlich so? Ist das, was wir beobachten, gerade real? Da waren ja nicht echte Menschen mit uns im Raum. Das war ja auf einer Leinwand, das waren ja Lichtbilder, die angeschickt wurden. Dann ist das überhaupt eine echte Geschichte gewesen? Nein, das war eine erfundene Geschichte, die war fiktiv, die war so nie wirklich passiert. Auch die Menschen, die wir dort gesehen haben, das war ja keine Aufzeichnung gewesen, das waren Schauspieler. Die heißen in Wahrheit ganz anders, sie sprechen ganz anders, die haben eine Perücke, gefärbte Haare auf und so weiter und so fort. Das heißt, ich hatte Gefühle, die waren real, aber das, worauf es sich bezogen hat, das war überhaupt nicht real. Das heißt, ich kann eine starke emotionale Reaktion auf etwas haben, was gar nicht echt ist. Anderes Beispiel, das Beispiel Agoraphobie. Ja? Es gibt manchmal, das betrifft vor allem Frauen mittleren Alters, es gibt manchmal Menschen, die laufen über einen großen offenen Platz und kriegen dann eine Panikattacke, weil sie denken, sie sterben jetzt. Ja? Diese Panikattacke, dieses Gefühl von Angst, das ist sehr real. Aber das, worauf es sich bezieht, dass es einen angeblich töten würde, an einem offenen Platz zu sein, das ist nicht real. Das heißt, das Gefühl der Angst, das ist schon echt, aber das, worauf es sich bezieht, nicht. Offene Plätze töten niemanden, die sind ganz ungefährlich. Das heißt also für dich und mich, wir können heftige emotionale Empfindungen haben auf Zusammenhänge, die gänzlich eingebildet sind, die überhaupt nicht real sind. Was heißt das? Das heißt, solange mein emotionaler Kompass alleine mir vorgeben soll, was Wahrheit ist, mal ganz ehrlich, das kannst du vergessen. Wie häufig habe ich mich schon geirrt? Wie häufig habe ich schon meine Meinung verändert? Und es gibt 8 Milliarden andere Menschen wie mich. Schönen Dank auch, ja? Das heißt, seine Weltanschauung nur auf guten Gefühlen aufzubauen, das ist eine tickende Zeitbombe. Thema Schicksalsschläge, wenn wir mal ganz ehrlich sind, viele von uns wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren mehrere Schicksalsschläge ereilen. Wir werden vielleicht den ein oder anderen geliebten Menschen verlieren, vielleicht wird das ein oder andere Paar, was jetzt zuschaut, eine Fehlgeburt haben. Und dann wird es Phasen geben, dann wird sich Lobpreis nicht mehr gut anfühlen. Dann habe ich keine Lust auf einen Hauskreis, dann habe ich keine Lust, in den Gottesdienst zu gehen. Und in manchen dunklen Stunden werde ich vielleicht auch keine Lust auf die Bibel und auf Gebet haben. Und solange ich meine Weltanschauung auf vorübergehenden Empfindungen aufbaue, dann gute Nacht. Deshalb brauche ich mehr. Und nicht erst dann, wenn die dunklen Stunden kommen, sondern jetzt. Ich brauche Wahrheit, ich brauche Gewissheit, ich brauche Argumente. Hiob sagt ja nicht, ich fühle irgendwie diffus, dass mein Erlöser lebt, sondern Hiob sagt, ich weiß, mein Erlöser lebt. Also zusammengefasst, in unserer Zeit drehen wir uns häufig um ich, mir, mein und mich. Wir sind komplett auf uns fixiert. Wir erheben unsere Gefühle, unsere Neigungen, unsere Empfindungen. Denen geben wir so einen unantastbaren Heiligenschein. Ja? Manchmal habe ich den Eindruck, wir sind geistliche Narzissten. Und der Weg aus diesem hypersensiblen geistlichen Narzissmus unserer Zeit raus ist es, wir wollen nach Wahrheit suchen. Nach Wahrheit, die nicht von mir abhängig ist. Nach Wahrheit, die objektiv ist. Und deshalb greifen viele Irrlehren häufig genau da an diesen objektiven Wahrheitspfeilern. Dort schaffen sie Verwirrung. Deshalb möchte ich dich heute entlassen mit etwas, das Jesus selbst gesagt hat, über genau unser Thema Wahrheit und Irrlehre. In Markus 12 und Matthäus 22, dort redet Jesus mit falschen Lehrern, mit Sadduzäern, mit Menschen, die auf ihren Emotionen und vor allem ihren Traditionen ihr eigenes Gedankengebäude, ihre eigene Weltanschauung aufgebaut haben. Das war ein Gebäude, das der Lehre der Bibel und der Lehre von Jesus komplett widersprochen hat. Und da ging es nicht um die Randthemen, sondern es ging um die Kernthemen, nämlich was nach dem Tod passiert und wie die Ewigkeit aussieht. Und was sagt Jesus zu ihnen? Sagt er zu ihnen, oh, das ist eure Wahrheit, ich habe meine eigene? Sagt er zu ihnen, jeder hat seinen eigenen Weg? Sagt er, Hauptsache, wir tolerieren uns gegenseitig? Nein, nein. Er sagt, ihr irrt. Er sagt, ihr irrt, weil, und jetzt gibt er uns die Begründung, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Er gibt uns den Grund. Die Schrift ist entscheidend. Das ist so wichtig, die Schrift zu kennen. Deswegen sagt Jesus auch immer wieder, habt ihr nicht gelesen? Jesus geht selbstverständlich davon aus, dass wir die Bibel lesen und, entschuldige die Eigenwerbung, dass wir bibelfit sind. Das heißt, die Frage an dich und mich ist, wie häufig haben wir die Bibel schon durchgelesen? Sind wir wirklich in Gottes Wort zu Hause? Jesus sagt zu ihnen, er sagt, ihr kennt euch in der Bibel nicht gut genug aus. Er sagt zu seinen Sadduzäern, er sagt zu ihnen, was ihr macht, ist nur einzelne Puzzleteile rausnehmen und ihr versucht, aus einzelnen Puzzleteilen eure eigenen Wunschmotive zusammenzusetzen. Deshalb sagt Jesus, sehen eure Motive, die ihr zusammensetzt, auch so komisch aus, passen nicht zusammen und haben ganz nebenbei mit der Puzzlepackung auch nicht mehr viel zu tun. Deshalb ist der Gott, den ihr beschreibt, nur ein Bruchstück, Mosaik vom biblischen Gott. Ihr nehmt den biblischen Gott, sagt er, nicht ernst. Ihr lasst ganz entscheidende Sachen weg. Damals bei den Sadduzäern war das die unsichtbare Welt von Dämonen und von der Auferstehung. Heute ist das, wie wenn wir nur noch über den lieben Gott sprechen, aber nicht mehr über den gerechten Richter. Irrlehre ist damals wie heute dort, wo ich Entscheidendes weglasse. Eine kurze Anekdote zum Schluss. Als ich damals noch als Nichtchrist die ersten Kirchen besucht habe, wurde mir manchmal um die Ohren gehauen, du bist erlöst, Jesus rettet, du bist erlöst, Jesus rettet. So ging das ein paar Wochen lang. Aber meine Frage war, wovon denn? Ich wusste nicht, was sie meinen. Weil wenn ich nicht über Sünde und über das Gericht spreche, dann ist das wie mit meinem Bruder, der zu einem Angehörigen sagt, gute Nachricht, wir haben das Medikament hier, dieses Medikament wird den Patienten stabilisieren. Und die Angehörigen gucken ihn mit großen Augen an, wie stabilisieren? Unserem Onkel geht es doch blendend. Deshalb muss ein guter Arzt über die Diagnose sprechen und den Leuten zuerst reinen Wein einschenken. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Leuten nicht nur sagen, dass sie geheilt und erlöst sein können, sondern auch, wovon? Von unseren Sünden und ihren Konsequenzen für den Tag des jüngsten Gerichts. Das heißt, für uns heißt das, unsere Predigt und unsere Lehre muss auf Dauer immer das ganze Evangelium beinhalten. Und deshalb heißt es an mehreren entscheidenden Stellen in der Bibel, füge nichts hinzu und nimm nichts weg, sonst irrst du. Die Irrlehrer irren sich, weil sie weder die Schrift kennen, noch die Kraft Gottes in all ihrer Schönheit und all ihrer Schrecklichkeit. Fazit für dich und mich, nimm deine Bibel, lies sie häufig, lies sie viel, lies sie ganz.